Das Bovinra-Brevier von Rudolf Schott. Auf eine Anfrage an Bovinra, ob es ihm unerwünscht erscheinen würde, wenn wir das in unserem Verlag seinerzeit erschienene, oben genannte Brevier weiter propagierten, beziehungsweise ob es durch seine Bücher unnötig sei und forthin zurückzuziehen wäre, erhielten wir nachfolgend wiedergegebene Antwort. Ihre Anfrage kommt mir durchaus nicht überraschend, denn auch bei mir sind im Laufe der Zeit zahlreiche und einander stark widersprechende Urteile eingelaufen. Es scheint mir aber ein allgemeiner Irrtum vorzuliegen, sowohl bei den begeisterten Freunden des Breviers wie bei seinen Kritikern, die gewiss formal im Recht sind, wenn sie dagegen geltend machen, dass man herkömmlicherweise sogenannte Breviere erst dann zusammenstelle, wenn man das Lebenswerk eines Autors als abgeschlossen betrachten dürfe. Jedoch folgt aus solchem Herkommen keinerlei Gesetz. Es ist nicht einzusehen, weshalb man nicht aus jedem vorliegenden reichlichen Material an Sentenzen ein Buch zusammenstellen dürfte, einerlei, ob der Autor schon verstorben ist oder noch im Schaffen steht. An sich bedeutet ein Kurzbuch mit gesammelten Aussprüchen ja noch nichts Abschließendes. Meines Erachtens ist ein solches Buch überall da berechtigt, wo eine größere Reihe von Sentenzen jederzeit leicht zugänglich gemacht werden soll, einerlei ob von der gleichen Stelle her noch weiterhin Produktives ausgeht oder ob man vor einem bereits abgeschlossenen Lebenswerke steht. Was aber nun das von Rudolf Schott aus meinen Werken zusammengestellte Brevier angeht, so liegt da ein Sonderfall vor, der eigentlich vielleicht von Anfang an einer Erläuterung bedurft hätte, denn meines Wissens kam es dem feinsinnigen Autor des Ludwig-Richter-Buches und der Reise in Italien, der das ausgezeichnete Wort von der inwendigen Antike geprägt hat, viel weniger auf eine Sentenzensammlung an, als eben um das Aufzeigen dieser von ihm auch in meinen Werken erfüllten inwendigen Antike unter Benutzung meiner eigenen Worte, die hier gleichzeitig das Aufgezeigte bestätigen sollten. Gewiss dachte er daneben auch daran, dass die gegebenen Zitate manchem Leser meiner Werke zuweilen schon an sich willkommen sein könnten, so etwa auf Reisen, wo die Bücher nicht alle mitgeführt werden, oder auch um Neulingen einen bequemen Überblick verschaffen zu können über die Begriffs- und Gedankenkreise, die mein Lehren umfasst. Er hat das ja auch in seiner, übrigens im Hauptinhalt, wirklich ganz einzigartig bedeutungsvollen Einführung nebenher erwähnt. Aber weitaus wichtiger war ihm natürlich doch das, was er in den von ihm gewählten Zusammenfassungen mit meinen Worten aufzeigen wollte. Das erklärt auch seine Wahl der einzelnen Begriffe, durch die er meine Aussprüche zusammenbündelt, wie Geist, Seele, Körper, Ich, Du und so fort, wie auch die nicht immer gleich erkundbare Motivierung für die mitunter scheinbar kaum gerechtfertigte Einbeziehung von einzelnen Aussprüchen, die ich vielleicht selber in einer bloßen Sentenzenanthologie nicht als besonderer Hervorhebung entsprechend erachtet hätte. Als ich aber einmal während unfreiwilliger Bettruhe die Möglichkeit fand, alles sorgfältig kontrollierend durchzulesen, blieb kein einziges Zitat übrig, von dem ich noch weiterhin geurteilt hätte, dass es an seiner Stelle überflüssig sei. Es wird auch das zuerst Befremdende sogleich deutlich, wenn man sich klar macht, dass die Aussprüche dazu dienen sollen, mein Verkündungswerk von verschiedenen Seiten her in klarer Kontur fassen zu lehren. Gelegentlich ist mir in kritischen Äußerungen über das vermeintlich Überflüssige, in Wahrheit aber so überaus zum Nachdenken anregende und seelisch fördernde Werkchen, das da unter Benutzung meiner Worte über meine Bücher geschrieben ist und vielleicht das authentischste darstellt, was von einem anderen darüber geschrieben werden kann, auch der Einwand begegnet, es seien doch auch Stellen gebraucht, die in späteren Neuausgaben mehrerer Bücher endgültig eine andere Fassung erhalten haben. Dieser Einwand kommt aber nur zustande durch die recht merkwürdige Annahme, als bilde die endgültige Formung, wo sie von mir für notwendig gehalten wurde, etwa gar eine Negierung der vorher gebrauchten Formulierung. Wer zu solcher Ansicht neigt, dem muss ich jedoch hier eindeutig sagen, dass ich selbstverständlich zu jedem Wort stehe, das ich jemals in die Öffentlichkeit gegeben habe, so dass die späterhin erfolgte Andersformulierung natürlich niemals das zuerst gegebene Wort von meiner Verantwortung ablösen könnte. Insofern stellt also Schotts Brevier geradezu den Beweis dafür dar, dass die mittlerweile in Neuausgaben einzelner meiner Bücher getroffenen Neuformulierungen natürlich nichts am Sinn des Ganzen verändert haben. Aus all dem Vorstehenden werden Sie gewiss schon ersehen, dass ich das unter Verwendung meiner eigenen Worte seinerzeit von Rudolf Schott gestaltete Erläuterungswerk zu meinen Büchern, das er als Brevier herausgab, ganz gewiss nicht für etwas Überflüssiges halten kann. Natürlich will und kann dieses Buch, auch wenn es das, was Schott die inwendige Antike nennt, an meinen eigenen Worten aufzeigt, niemals auch nur eines meiner Bücher ersetzen. Aber man würde sich ja auch einer kuriosen Vorstellung hingeben, wenn man der törichten Annahme Raum lassen wollte, als wäre die doch von mir gut geheißene Entstehung des Breviers der Absicht zu verdanken, einen Ersatz für meine Bücher zu schaffen. Ich bin Ihnen nur dankbar, wenn Sie dem Brevier auch weiterhin die Wege zu denen offen halten wollen, die es brauchen können, was von jedem Leser meiner Bücher mit Bestimmtheit zu sagen ist. Freilich sollte kein Benutzer dieses Breviers darin nur eine bloße Anthologie sehen, sondern in erster Linie ein in 8 Kapiteln bewusst aus meinen Worten gestaltetes Buch über mein Verkündungswerk, das ihm für sehr vieles in meinen Büchern die Augen öffnen kann. Auch die Einführung Schotts ist dabei gewiss nicht auszunehmen.